Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir sind wieder angetreten, um uns Anekdoten erzählen zu lassen. Und heute mit dabei Christian Metzger, CEO von Stratosphere Games, mir besser noch bekannt damals als der Christian von Eurogamer, ein Ex-Spielejournalist. Jetzt hat er ein eigenes Studio für Mobile Games. Christian, grüß dich.
Schönen guten Tag, André. Und hallo alle Zuhörer. Schön, dass ich bei euch bin.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Christian, du hast eben schon im Vorgespräch angedeutet, es könnte sogar unterhaltsam sein, wenn ich dich danach frage, warum du dich überhaupt entschlossen hast, dem Spielejournalismus den Rücken zu kehren. Und das mache ich jetzt mal, total unverfänglich und ohne Absprache.
Also ja, auf jeden Fall. Ich denke schon, weil ich hatte, im Prinzip habe ich schon ganz, ganz, ganz lange zurück angefangen mit Spielejournalismus. Also ich habe schon um Ende der 90er, Anfang der 2000er, habe ich schon nebenbei für so Stadtmagazine so kleine Spieletests geschrieben und hatte dann so auch irgendwann mal versucht, ein eigenes Printmagazin rauszubringen. Und es war Anfang der 2000er, das war übrigens sehr, sehr clever, weil damals Print gerade schon am Sterben war, was natürlich noch nicht sonderlich gut funktioniert hat. Ich habe zwar dann nebenbei auch immer mal wieder im Bereich Entwicklung gearbeitet, aber habe dann 2006 die Chance bekommen von Eurogamer, nochmal ein Gruß an Eurogamer-Team, großartige Jungs und Mädels, und habe da die Chance bekommen, als Co-Chefredakteur einzusteigen. Und da damals die Entwicklungsszene gerade im mobilen Bereich nicht so sexy war, ich sag nur Java-Telefon und 100x200 Auflösung, habe ich mich entschlossen, zu Eurogamer zu gehen und hatte wirklich eine großartige Zeit. Ich meine, kennst es ja auch. Ich habe viele Sachen gesehen, ich bin auf der Welt rumgeflogen, also ich hatte wirklich eine tolle Zeit, habe viele Dinge gesehen, habe tolle Spiele gesehen, mich mit tollen Menschen unterhalten, kreativen Menschen unterhalten, aber du kennst das wahrscheinlich auch, wenn du einfach, ich habe nachgezählt, am Ende waren es glaube ich 900 Artikel, am Ende merkst du halt einfach, es wiederholt sich alles, es ist wirklich, du steckst wie im Stillstand, mitten im Sumpf fest. Du machst immer das Gleiche, du fliegst in dieselben Orte, du redest mit den gleichen Leuten, du schreibst das Gleiche, die Kommentare sind das Gleiche. Am Ende wurde es irgendwann zu so einem Brei. Und ich muss ganz ehrlich sein, egal wie großartige Spiele finde, und das finde ich immer noch, war es genau das für mich der Grund, dann aus dem Journalismus rauszugehen. Ich habe auch nirgendwo ein Ziel gesehen. Eurogamer war eine super Adresse, ist ein gutes Team. Ich wüsste nicht, was danach kommt. Also was soll man denn machen, wenn man erstmal bei so einer Adresse gearbeitet hat, als Chefredakteur gearbeitet hat, und auch vom Schreiberischen her. Ich weiß, ich wusste dann auch irgendwie nicht mal, wo ich mich hinentwickeln sollte. Am Anfang ist man immer sehr kreativ, versucht sich besonders tolle Texte zu überlegen. Was man aber irgendwann feststellt, und ich glaube, das war eins der frustrierendsten Elemente, ist, am Ende geht es natürlich doch am Ende vor allem darum, um welchen Titel geht es, wie bewertet man den, zumindest als noch die Zahlen gab. Der eigentliche Text, ja, also das war nicht unwichtig, gebe ich zu. Man hat schon sich Mühe geben müssen. Aber ganz ehrlich, am Ende war das Schreiben selbst, hat mich nicht mehr genug gekickt. Das war, glaube ich, mein Hauptgrund, warum ich dann aufgehört habe.
Das Magazin, das du gemacht hast, das war ja die Play, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, genau, die mit dem falschen phonetischen Ausdruck. Ja, also die war im Prinzip eine Hommage an großartige englische Magazine wie GamesTM oder The Edge. Lustigerweise kam aber gleichzeitig aus Hamburg eine 1:1 Konkurrenz heraus. Also haben wir dann in diesem schon sehr nischigen Markt haben wir dann sofort mit der Konkurrenz hadern müssen. Aber der Grundsatzgedanke war interessant. Es ging halt um Spielkultur für Erwachsene. Und was wir machen wollten, ist halt natürlich einfach einen anderen Blick drauf werfen. Wir haben Dinge getan, wie zum Beispiel haben uns mit Leuten getroffen, passend zum Thema. Ja? Also da waren Sachen dabei wie zu Total War Rome habe ich mich mit einem Professor für Altertum irgendwie getroffen. Und der hat mir dann erklärt, was er an dem Spiel gut fand und was nicht. Das haben wir sogar damals aufgenommen, ins Netz gestellt, auf unserer vorsintflutlichen Webseite damals. Aber das hat auch total Spaß gemacht. Aber da hat man auch wieder gesehen, da haben viele Elemente gefehlt, da hatten wir nicht den richtigen Vertrieb und so weiter und so fort. Und wir haben dann insgesamt einfach gemerkt, wir werden damit nicht erfolgreich, wir verdienen damit kein Geld. Wir haben es, glaube ich, 2 Jahre lang gemacht. Wir sind zwar nicht mit dem großen Minus rausgegangen, aber ich habe, glaube ich, privat kaum einen Cent verdient, musste man nebenbei arbeiten, das war halt nicht von Erfolg gekrönt. Aber es hat damals Spaß gemacht und das hat mich dann auch so gereizt an Eurogamer, weil die einfach auch da so ein bisschen anderen Ansatz hat, man auch mal ein bisschen andere Thematik machen kann. Aber man hat einfach festgestellt, erfolgreich sind am Ende Dinge, die sind nicht diese schönen Opinion-Pieces, diese lang recherchierten Reportagen. Ich habe mal ein riesen Special zur Bundestagswahl gemacht und mal alle Parteien befragt, was sie von Spielen halten und wie sie dazu stehen, um halt so eine Wahlhilfe zu geben für alle Leute, die halt sich für Spiele begeistern. Aber das wird dann im Vergleich zu einem GTA 5-Vorschau, kann man das alles vergessen, ja. Und das muss ich sagen, das ist das, was einem am Ende dann auch immer wieder frustriert hat. Und so geht es wahrscheinlich auch vielen anderen Leuten. Ich bin ja danach erst kurz in die PR gewechselt und bin dann auf die Produktseite gewechselt und war bei so einem großen Entwicklungsstudio in England, Splash Damage, die haben damals auch mal Brink gemacht und machen Dirty Bomb und ganz viele andere Sachen. Aber ich wollte halt eben auch nicht nur PR machen, ne? Sondern ich wollte halt ein bisschen mehr machen als PR. Ich wollte halt wirklich in die Entwicklung gehen. Und da bin ich zum Glück auch am Ende angekommen, glaube ich. War aber auch ein langer und steiniger Weg, glaubst du mir.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt ist aber so, du willst eine Anekdote tatsächlich erzählen, die stammt aus deiner journalistischen Laufbahn, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, genau. Also es gibt, wie das so immer so ist mit männerdominierten Berufen. Games-Bereich ist da nicht anders wie viele andere Berufe, wo Frauen viel zu selten oder wenig vorkommen. Es gibt dann halt immer wieder diese Momente. Also ein gutes Beispiel, wir waren in Oslo auf einem Game-Event, hier ein Anspiel-Event, großes MMO. Und dann wirst du dann halt eingeladen, ja, erstmal zum Essen eingeladen, wirst hingeflogen. Ich meine, meisten dieser Sachen sind jetzt relativ unverfänglich. Ja? Ob man das jetzt Einflussnahme nennen mag oder nicht, das ist jetzt wieder mal dahingestellt. Ja? Also gibt es wahrscheinlich lange und breite Diskussionen darüber, schon seit Jahrzehnten, ja? Ob, wenn man da hingeflogen wird, ob das dann schon Einflussnahme ist oder nicht. Aber gerade am Anfang bei Eurogamer hatten wir jetzt nicht, auch wenn die Seite recht bekannt ist, war das deutsche Team ja getrennt. Da hat man jetzt nicht Unsummen, dass man dann jetzt nicht einfach da nicht hingeht. Ja? Aber das ist halt so lustig, dass dann Leute und dann beginnen halt solche Dinge, dann wird dann halt zusammen getrunken, die PR-Leute laden einen zu Getränken ein und dann wird es oft auch noch ein bisschen spicier. Dann musst du dir vorstellen, also Leute sind so betrunken, einer meiner Kollegen, ich sag ganz sicher nicht den Namen, der hat es dann wirklich geschafft, direkt im Restaurant noch gleich zu kotzen. Dann wurden wir halt zusammen, sind wir in Oslo in eine Stripbar gegangen. Ja, ist auch so eine Thematik. Gibt es immer mal wieder und gibt es in der Männerwelt halt immer wieder. Und das ist nicht nur bei Games so. Das gibt es ganz bestimmt auch bei Immobilien, bei anderen Anwälten, was ich wo. Das ist dann so eine Männergeschichte. Ja, da geht man dann zusammen dahin. Sind dort angekommen. Mein Kollege, der vorher gebrochen hatte, saß dann da auf einem Stuhl und hat erstmal geschlafen. Muss vorstellen, halbnackte Frau tanzt auf der Bühne. Ja, also mit hässlichsten Klamotten. Ich weiß, andere Leute gucken wahrscheinlich auf andere Dinge, aber ja, ich erinnere mich bis heute noch, was für noch hässliche Klamotten die anhatte. Und auf jeden Fall waren wir dann in diesem Raum. Ich musste die ganze Zeit dafür sorgen, dass der Türsteher ihn nicht rauswirft, weil er halt irgendwie geschlafen hat, musste ich ihm so ein Getränk vorne hinstellen. Ja. Er ist immer so eingenickt und ich habe ihm noch ein Getränk hingestellt, habe ihm dann seine Hand so an das Getränk gehalten.
Warte Moment mal, aber wenn du also ein undankbares Publikum bist, fliegst du da raus? Also wenn du da sitzt?
Ja, das fand ich auch nicht. Ich fand es auch total skurril. Ich glaube, ja, weil du dann kein zahlender Kunde bist, ja. Weil das ist ja genau der Punkt und darauf komme ich halt irgendwie. Das ist ja genau dann der nächste Schritt. Also du bist dann begutachtest die Damen, wie auch immer, die.
Was waren das für Klamotten? Das müssen wir jetzt wissen. Also du sagst ja, die waren furchtbar. Was waren das für Klamotten?
Das waren so neongrünes Halbkleid, was halt so natürlich viel offen gelassen hat. Aber das hing, also an einer sonst recht attraktiven Körper hing dann dieser komische Fetzen. Und das hat mich total gestört. Ich weiß, das klingt total, aber es sah halt so billig aus. Also ich weiß, das klingt jetzt skurril, wenn man in einer Stripbar in Oslo ist, wo das, glaube ich, auch so halb verboten ist. Und wo dann so, wenn man dann schlechten Alkohol trinkt und dann halt mit einer kompletten Männerrunde da drin ist. Und dann stand da halt so ein Mädel und hat dann so komischen Fetzen an. Mit der sind wir dann später auch ins Gespräch gekommen. Die war aus Ungarn. Und hat da mit uns nett mit uns gequatscht, war dann irgendwann beleidigt, weil ich persönlich wir so zwei, drei Jungs, also es war halt eine größere Gruppe, wir haben ja nicht genug Aufmerksamkeit geboten. Und dann kam halt so dieser krönende Abschluss des Abends, während ich halt, wie schon gesagt, ich immer ein bisschen auf meinen Kumpel geachtet hat, dass er halt nicht rausgeworfen wird in seinem Vollsuff, hat er dann ging es dann halt, dann kam der PR-Mann zu uns und meinte so, so Jungs, wollt ihr nicht noch mal ein bisschen mehr Spaß haben? Und das ist mir bisher selten passiert, ja? Also das kommt auch nicht so super oft vor, aber ich habe mir erzählen lassen, dass es noch ganz noch viel wildere und krassere Partys gegeben hat in dem Bereich und bestimmt auch in anderen Bereichen, wo dann halt der PR-Mann sagt, okay, wenn ihr wollt einen Lapdance wollt, dann könnt ihr euch den bezahlen lassen. Und ich bin wirklich, ich meine, ich hatte damals eine Freundin und ich meine, es ist grundsätzlich ist da bestimmt nichts Verwerfliches. Also man mag zustehen, wie man will, ja. Also ob jetzt eine Lapdance schon total super schlimm ist oder nur so mittelschlimm. Ich habe damals lustigerweise dann auch Nein gesagt. Ich fand es auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Es klingt jetzt doof. Ich meine, ich bin jetzt nicht so jemand, der jetzt total auf super Integrität pocht. Aber so das Gefühl, dass mir der PR-Mann so eine Frau bezahlt, das fand ich irgendwie total skurril. Und habe dann auch Nein gesagt. Übrigens, die meisten anderen Jungs dort nicht. Die sind übrigens alle auch noch in der Games-Branche beschäftigt. als Journalisten. Und ich habe dann später auch meinen lieben Kollegen dann nach Hause gebracht. Der ist am nächsten Morgen übrigens sehr erschrocken neben mir im Bett aufgewacht. Das fand er dann auch skurril, weil er war so besoffen, dass er ihn nicht erinnern konnte. Und er wacht morgens auf und guckt nach rüber und ist erstmal geschockt, dass er mich da sieht.
Und seitdem trinkt er keinen Alkohol mehr.
Genau, aber das fand ich schon krass. Also, dass halt im Prinzip ein PR-Mann hingeht und dass ein Leute dann halt zu sowas einlädt. Ja? Ich meine, es war bestimmt auch schweineteuer. Ich weiß es nicht. Es ist ja irgendwie gerade im nordischen Raum solche Angelegenheiten auch Alkohol. Ich meine, er hat uns ein paar Shots ausgegeben gehabt vorhin. Da hat, glaube ich, so ein kurzer Tequila-Shot hat, glaube ich, irgendwie 9 Euro, 8 Euro kostet oder sowas. Also war irgendwie richtig pervers. Aber das muss ich dir ganz ehrlich sein, das passiert oft in der Games-Branche. Oder immer wieder, sagen wir mal so. Also ich habe schon immer wieder solche Events erlebt, wo man dann auch so ein bisschen bitteren Beigeschmack hatte. Also ich meine, es gab ja diese berühmten, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, auf der GDC gab es mal so eine Microsoft-Party, wo dann so halb bekleidete Tänzerinnen irgendwie als Deko da rumgetanzt haben. Oder ich habe auf der GDC auch schon diverse Partys erlebt, wo dann eine von einem ganz großen Engine-Hersteller auch, da hatten die, es war dann in Korea, in Busan, der G-Star, das ist eine ganz große koreanische Messe. Und dann hatten die, einer der Chefs von dieser großen Engine-Firma, der hatte sich dann Trinkhilfsdamen gegeben. Also es gibt in Korea gibt es Mädels und die bezahlst du und dafür trinken die zusammen mit dir. Und denen darfst du dann auch so ein bisschen reden und knuddeln und was ich was. Und das fand ich auch total skurril. Also ich meine, ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich meine, das ist auch eine andere Kultur. Mag sein, dass das da bis zu einem gewissen Punkt scheinbar Tradition oder normal ist. Aber für mich war das schon auch so ein bisschen ein Schock, weil wir haben uns dann halt nett mit denen unterhalten. Die waren sehr attraktiv, muss man dazu sagen. Wir haben uns mit denen unterhalten und dann kam halt irgendwie so ein Aufpasser und hat gesagt, nee, ihr müsst euch jetzt um den Typen kümmern, ja, weil der hat euch bezahlt. Und das fand ich, das ist zwar jetzt das ist jetzt nicht so diese letzte Schritt, so richtig krass, aber ich find schon, das ist schon kurz vor, also du kaufst dir halt so einen Menschen und seine Zuneigung und sein Ding. Das fand ich schon sehr, sehr skurril. Und das ist echt, das muss man einfach sagen, also, aber ich weiß nicht, ob du das jemals erlebt hast in deiner Karriere, aber ich muss sagen, das ist in jeder Branche, die ich bisher jemals getroffen habe, wenn es halt sehr männerdominiert ist, dass das dann halt schon diese Elemente gibt, wo man dann halt eher zusammen irgendwie in einen Hooters geht, als in einen normalen Burgerladen oder sowas. Also ich weiß nicht, wie hast du das denn erlebt?
Wir haben da sogar schon mal eine Folge zu gemacht in unserem Hauptpodcast, die hieß auch dienstlich in den Stripclub.
Ah, und
von daher, ich habe mich da auch versündigt als junger Redakteur, da wenig drüber nachgedacht damals, weil ich aus meiner Perspektive halt gedacht habe, so ja, mich beeinflusst das nicht, ich habe die Artikel, die das belegen, wenn vorher irgendwo mit dem abends weg gewesen, habe sie trotzdem verrissen, also wie schlimm kann es sein? Und das ist auch eine Einsicht, die kam erst ein bisschen später in meiner Karriere, dass man bei sowas eigentlich dankend ablehnen sollte. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das weniger geworden ist. Es kann aber natürlich auch daran liegen, ich bin auch jetzt dann in den letzten, keine Ahnung, 5, 6 Jahren wahrscheinlich oder so einfach auch erheblich weniger auf Events gewesen als früher. Aber gefühlt ging das zurück.
Es ist ein bisschen weniger geworden. Also ich meine, ich kann dir nur erzählen, dass in meiner Anfangszeit war das deutlich mehr und ich habe mir dann auch erzählen lassen, da war aber auch die Beeinflussung deutlich stärker. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da gab es halt, es gab so einen berühmten Tomb Raider-Trip, wo die halt wirklich fast die gesamte Journalie von den High-End-Magazinen hier einmal komplett nach Cancun geschifft haben. Und die haben, glaube ich, einmal einen Tempel angeguckt und haben, glaube ich, noch nicht mal das Spiel gespielt. Und es war aber also so Tomb Raider gesemt. Ja, also das fand ich schon, das war, keine Ahnung, das war, glaube ich, Ende der 90er oder so. Oder so Anfang der 2000er ging das da los. Ja, also so Sachen habe ich schon. Und es gab natürlich die berühmt-berüchtigten THQ-Partys. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, also Saints Row 3 und 4. Die, also es gab halt Saints Row 3 war, oder 2, war direkt in einem Stripclub in Prag. Und da haben die einen Pornostar eingeladen und dann hat jeder irgendwie alles bekommen, was er wollte. Also das war sehr, also das war damals schon sehr, sehr typisch, glaube ich. Ja, ich hoffe auch, dass es inzwischen weniger geworden ist, weil auch wenn ich habe jetzt nichts dagegen, also man muss über die Institutionen, Stripclub ja oder nein, das mag mal dahingestellt sein, aber das zu kombinieren, alles bezahlt zu bekommen, das finde ich auch heute noch, würde ich jetzt zum Beispiel auch als Firmenchef jetzt nicht wollen, dass mein PR-Mann, wenn ich dann mal einen vollzeitigen PR-Mann habe, das jetzt hingehen und Leuten sowas bezahlt. Ich finde, das hat dann in gewissen Sinne einfach auch nichts damit zu tun, sollte man auch so nicht machen, denke ich.
Wie war denn das in deiner Zeit als PR-Mann? War das jemals eine Frage, die sich gestellt hat? Hat dich jemals mal ein Journalist zur Seite genommen und gesagt, so, wie sieht's denn aus mit der Abendsunterhaltung?
Naja, der Punkt war ja bei mir, wir waren ja, also Splash Damage wird von Paul, also Paul Wedgwood gemanagt und der Paul ist der ist sehr knallhart, der würde sowas niemals tun. Also ich war mit ihm selbst zwar schon trinken oder so, sowas machen wir schon zusammen, aber das ist, finde ich, auch okay. Ich meine, gut, auch da kann man natürlich sich überlegen, irgendwie, ja, aber das geht natürlich dann zu weit. Das sind Philosophien über, ob man solche Trinkrituale, wie weit man da geht, ja. Aber er würde er niemals unterstützen. Ich habe eine lustige Anekdote. Wir waren zum Beispiel, und so Dinge passieren ja halt auch immer wieder in der Game-Branche. Wir sind, weil du kommst halt auch wirklich an ungewöhnliche Orte. Wir sind mal einmal nach Russland gegangen und haben da noch mit dem Publisher verhandelt. Ja, da ging es um unseren damaligen Titel. Und das ist halt total witzig, weil wir da kommst du dann halt in Hotels. Und das ist halt witzig, wenn man so eine ganz andere Kultur trifft. Da kommt man in so ein Hotel. Und dieses Hotel ist so ein 5-Sterne-Hotel, aber 5-Sterne Russland. Also ich weiß nicht, ob das jetzt den Standard von Dubai irgendwie erreicht. Und dann haben wir uns gewundert, es sah halt so ganz sowjetisch aus, so ganz viel Gold und Holz und so weiter. Und abends sind wir dann nochmal in eine Bar gegangen und nochmal einen Trink genommen. Uns gewundert, warum da so viele, auch an ganz, ganz vielen Tischen standen, saßen da so einzelne Mädels. Und ich habe mir da nicht direkt was dabei gedacht. Auf jeden Fall meint dann Paul am nächsten Tag, als er dann nach oben gefahren ist, ist einer dieser Mädels mit ihm in den Fahrstuhl und hat ihm dann schön Nacktbilder von sich gezeigt. Und es ist schon skurril, wenn man da, ich erinnere mich auch diese Ängste, die da einem hochkommen. Also ich meine, ich weiß nicht, Russland mag man ja drüber denken, was man will, aber das fand ich schon so eine krasse Verbildlichung, dass da halt so eine ganz andere Kultur herrscht, ja, und dass da auch dieses ganze Thematik halt so ganz anders dargestellt wird. Und ich persönlich fand, das war schon auch ein bisschen schockierend, wenn man sich halt überlegt, im Businessbereich ist es halt relativ üblich, ja. Auch dort, also in Ländern wie in Russland, in Osteuropa, das ist schon relativ üblich, dass man halt solche Events dann auch später veranstaltet. Ja, das gibt es auch recht tun. Dann feiert man halt, wenn man einen Deal gemacht hat, dann geht man dann halt auch in solche Clubs und so weiter und so fort. Das ist halt schon so eine Art Bonding. Also, und das kann man auch noch sagen, final, als ich dann nach Splash Damage zu einem anderen Publisher gewechselt bin, da war ich Director Product Management in Entfernung, da wurde ich schon als erstes gefragt, du, wie stehst du eigentlich zu Alkohol? Ich habe mir gedacht, wie stehst du zu Alkohol? Ja, so meint, also wenn wir arbeiten hauptsächlich mit asiatischen Publishern und in Asien zum Beispiel ist es halt dann auch gang und gäbe, dass wenn man halt miteinander arbeitet, da musst du dann trinken. Und wenn du zum Beispiel da hingehst und sagst, hey, ich möchte nichts trinken, dann fassen wir es auf Beleidigung auf. Und das fand ich auch faszinierend, dass man da im Prinzip der Hang zum Trinken dann praktisch Teil meines Jobs war praktisch. Also ich musste dann wirklich, ich erinnere mich da, ich bin da abgestürzt. Also da haben wir irgendwie in Karaoke-Bars irgendwie bis morgens um 4 getrunken und so. Also sind so Klassiker und das war Teil des Arbeitens. Das ist schon, ich weiß nicht, inwieweit du schon in anderen Bereichen arbeitest. Es ist leider halt recht üblich, dass wenn man halt, das sind diese Bonding-Mechanismen, die halt, weiß, die nochmal ein bisschen einen Schritt weitergehen. Und gerade in Asien sind die Standards.
Also ich habe da nicht gearbeitet, ich habe einen Freund, der in Asien lebt und dort auch arbeitet und war mal bei seiner Firmenfeier dabei. Da sind wir hinterher auch in so ein Karaoke-Ding gegangen. Das war auch tatsächlich ganz witzig, aber war natürlich für mich jetzt eher eine private Feier als eine Firmenfeier, wenn man so will. Ich kenne so ein paar Leute, die in der Filmindustrie da in Hongkong arbeiten. Die erzählen aber auch sehr abenteuerliche Geschichten.
Ja.
Also auch dagegen wirkt dann die Spielindustrie vergleichsweise zahm.
Habe ich schon gesagt, also die ganz schlimmen Zeiten, glaube ich, auch im Games-Bereich sind einfach vorbei. Das liegt aber auch zum Teil daran, die gewisse Professionalisierung vom Internet. Heutzutage gibt es so viele verschiedene Quellen für PR-Leute. Du hast auch gar nicht mehr diese Fokussierung. Früher war das ja auch total krass. Ja, da gab es halt irgendwie so, in Deutschland gab es dann so 5, 6, 7, 8, 9 Medien, ja, und die hast du dann immer eingeladen. Und also diese Menge an verschiedensten Kommunikationsströmen, die heute vorherrschen, hast du ja damals noch gar nicht gehabt, Influencer und was ich was alles. Da hast du dich halt konzentriert auf die Jungs und hast die dann gepampert bis zum Get-No. Ja, ich meine, ich habe meinem Leben noch nie so viel in 5-Sterne-Hotels, auf 4-Sterne-Hotels und mit erstklassigsten Essen wie in meiner Zeit als Game-Redakteur. Also man verdient ja dann immer nicht ganz so viel, wie der Lebensstil da ist. Aber ich glaube, das war schon immer so ein Teil dieser Branche dann auch mit, dass die Leute werden dann halt auch gepampert. Beeinflusst das? Boah, das ist ja immer die große Frage. Ja. Ich glaube schon, was halt schon passiert, und das machen wahrscheinlich viele, wenn du halt mit jemandem Buddy bist und du machst einen Verriss und du sagst zwar, du hast den verrissen, aber meistens rufst du ihn dann doch nochmal vorher und sagst ihm wenigstens Bescheid. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber das sind halt so Dinge, wenn du dann halt mit jemandem privat bist, dann kommt das dann schon so vor, wenn du dann einen Verriss machst oder wenn du merkst, die Wertung wird schlechter oder und so weiter, dann redest du vielleicht mit der Person nochmal. Ich habe auch dann schon ein, zweimal auf den Patch gewartet, ja, so Sachen. Das spielt dann auf einmal eine Rolle. Ja. Also ich denke, das sind so Dinge, die man sich einfach bewusst sein muss. Aber die Frage ist oft, in anderen Branchen ist es wahrscheinlich unüblich. Ich habe auch mal eine Zeit lang als Filmrezensent gearbeitet und da wurden auch dann Events gemacht und so weiter. Ich glaube, bis zum gewissen Punkt ist es unheimlich schwierig. Weißt du, es gibt ja immer diese Illusion von, wir sind komplett unabhängig. Und ich glaube, das gibt es einfach gar nicht. Man ist nie unabhängig. Ja, bis zu einem gewissen Punkt ist jeder, da gibt es Verbandungen, man muss ja auch zusammenarbeiten. Und bis zu einem gewissen Punkt gibt es immer diese Einflüsse. Und ich denke, das ist aber auch bis zu einem gewissen Punkt okay, weil man muss bloß einfach das auch kommunizieren können. Ja? Also man muss nicht so den Anschein machen, dass man sich überhaupt keinen Gedanken macht so darum und dass man sagt, okay, Ich bin komplett unabhängig. Man wird immer auch, so Dinge spielen eine Rolle. Und da gibt's ja auch die berühmten Beispiele. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich hatte halt auch so meine Babys, ja. Also ich hatte meine Thematiken oder Spieletypen oder Dinge, die ich geliebt habe. Und da, ich weiß, bei GameStar ist ja immer ein bisschen anders gewesen. Aber gerade bei so Magazinen wie Eurogamer, wo natürlich auch viel von deiner Persönlichkeit drin ist und wo die Bewertung halt nicht aus einem Gremium besteht, da spielen so Dinge, glaube ich, dann immer wieder mit einer Rolle.
Also was ich auch immer gesagt habe, ist, dass Sympathie die schärfste Klinge ist, die PR führen kann, zumindest was mich angeht. Ja. Also ich war zum Glück Zeit meines Lebens immer einfach Arschloch genug. Also ich habe nie vorher jemanden angerufen, habe die immer relativ gnadenlos runtergeschrieben. Aber es tut dann halt zu einem gewissen Grade immer mehr weh. Also zum Beispiel so, keine Ahnung, der Martin Ganteföhr ist jemand, den fand ich immer super als Autor, den habe ich immer sehr geschätzt, mit dem habe ich sehr gerne gequatscht, das ist halt so ein Branchenfreund, ne? Also so Leute, ja, die dich jetzt vielleicht nicht zu ihrem Geburtstag einladen, aber wenn du die triffst, dann redest du mit denen gerne und du magst die und du wünschst denen Erfolg. Ich habe den trotzdem immer deutschlandweit die schlechteste Wertung für seine Spiele gegeben, glaube ich, jedes einzelne Mal wieder und wieder. Aber es ist halt, aber ungern. Und ich meine, da geht's halt schon los, sage ich mal. Also du merkst zumindest, dass du bist nicht frei von solchen Einflüssen. Und von daher, ich denke, dass erstens variiert es dann. Es hängt ja auch ein bisschen wirklich davon ab, dass du brauchst, es braucht eine gewisse Skrupellosigkeit und dann einfach trotzdem zu sagen, tut mir leid, aber so ist es halt. Es hat nichts mit meiner persönlichen Sympathie zu tun. Ja. Und wenn du jetzt irgendwann dein Studio schließen musst, ja, dann gehe ich davon aus, ich bin nicht schuld, du hättest halt bessere Spiele machen müssen.
Aber und ich muss dir ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es auch ein Grund, warum ich jetzt am Ende bei Free-to-Play gelandet bin. Ja, also, es klingt jetzt total skurril, ja, aber im Konsolen-Business, und ich habe ja bei Splash Damage gearbeitet, die haben Konsolentitel gemacht, ich kenne da die Deal-Strukturen, da gibt es Bonuswertungen für Metacritic-Scores, da gibt es wirklich Extreme, ja. Also, dann ist man dann auch praktisch Leuten unterworfen, wie zum Beispiel halt den Kritikern. Und dann geht so ein Shitstorm los, ja, wie jetzt gerade beim Mass Effect Andromeda, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht, das ist auch manchmal egal, ja. Selbst wenn es ungerechtfertigt ist oder wenn es gerechtfertigt ist, und dann wird halt dein Titel, kann in Grund und Boden gerammt werden und du hast keinerlei Kontrolle und nichts drüber. Und das Free-to-Play, da mag man auch dazu stehen, wie man will, ja. Habe ich schon lange und viele Diskussionen geführt. Aber da geht es halt am Ende um Erfolg bei einem Free-to-Play-Titel, spielt die PR und die Presse eine sehr untergeordnete Rolle. Da geht es mehr darum, wie viel Spaß haben die Leute. Und ich glaube, deswegen bin ich da gelandet, weil am Ende fand ich diese nackten Zahlen, die du halt bekommst. Also wir haben gerade eine Mini-Kurzwerbung, wir haben gerade unseren neuen Titel Warzone im Soft-Launch in Deutschland auf iOS. Kann sich jeder gerne runterladen. Warzone Clash of Generals. Ich weiß, auch wieder so ein Name, der App Store-Optimierung gedient ist. Aber ein schönes Spiel. Aber wir machen gerade einen Test. Der bekommt da Zahlen und da bekommst du halt relativ klar, schwarz auf weiß, so gut ist der Titel. Ja? Und das ist dann nicht abhängig davon, ob irgendjemand gerade an dem Morgen gut gefrühstückt hatte oder der André heute einen weicheren oder einen härteren Tag hat. Klar, das mag sein, dass viele Leute immer gleich bewerten, aber das glaube ich einfach nicht. Da gibt's viele Elemente, die da beeinflussen, und da gibt's dann halt wirklich die nackten Zahlen. Da hast du dann, jagst ein paar tausend Leute durch und dann siehst du halt relativ klar, wie viel Spaß die Leute damit haben. Kommen sie zurück, haben sie Spaß am Spiel, und das fand ich dann am Ende faszinierender fast als bei Splash Damage, als ich da auch als PR-Mann gearbeitet habe. Da musste ich denen sagen, was sie denken, was die Leute für Reviews geben werden. Und das sind diese Sachen, die man, ja, es gibt Spiele, die sind einfach gut, ja, und da gibt es keine Problematiken, aber wenn man halt weiß, wie komplex Spieleentwicklung ist, und es ist brutal komplex, also bei Splash Damage haben dann 70, 80, 100, 200 Leute an einem Titel gearbeitet, weißt, dann ist es nicht so einfach zu sagen, okay, der Titel wird es gut, der Titel wird es nicht gut, und wenn dann halt so viel Arbeit und Zeit, also ich meine, unser erstes Spiel hiermit, was auch nicht immer einfach war, mit vielen Ups und Downs, also wir hatten viele Probleme im Team, haben uns gestritten, also gab wirklich so alles, was so schiefgehen kann, ist zum Teil auch schiefgegangen. Und dann sitzt du 1,5 Jahre an so einem Titel und dann ist es halt unheimlich schwierig. Und ich glaube, das ist so das Ende praktisch. Weißt du, wenn dann halt jemand schreibt und auch zu Recht, ja, das und das ist scheiße, das ist schon ein Schlag ins Gesicht für viele Leute. Und ich verstehe, dass zum Beispiel Journalisten im Entwicklerbereich, zu dir mögen die recht nett sein, zu mir waren sie auch recht nicht, aber sonst werden Journalisten nicht gut angesehen. Und ich finde ja, ich mag ja Journalisten, ich war ja selbst einer, ja. Aber klar, wenn du dann auf der anderen Seite mal warst und verstehst, dass Leute halt 3 Jahre ihres Lebens, die haben jedes Wochenende gecruncht, die haben ihre Familie vernachlässigt und so weiter und so fort. Ich weiß, das muss ein Journalist nicht, das darf ihn nicht stören, weil er muss ja die Empfehlung geben. Aber das ist dann echt brutal für die Leute, wenn die dann einen totalen Verriss sehen, ne? Und oder wenn es dann noch so schlimmer kommt wie bei Mass Effect Andromeda und dann auf einmal wird dann jemand an den Pranger gestellt, weil die Gesichtsanimationen nicht toll genug sein. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn die Leute halt kennenlernen, die mit voller Liebe und Begeisterung an sowas arbeiten. Und das ist halt dann schon so. Das ist halt so, glaube ich, und das ist, um den Bogen zu schließen, das ist einer der Gründe, warum die PR dann auch sowas macht, weil die werden halt beauftragt von Leuten, die lieben diese Spiele und die haben viel Arbeit, viel Geld. Da hängt auch immer viel mit dran. Und klar, da werden dann am Ende, wird dann auch wahrscheinlich zu solchen Mitteln gegriffen, weil das verstehe ich jetzt halt viel besser als damals. Ich habe jetzt eine eigene Firma, ich habe 10 Angestellte, die müssen versorgt werden, das ist wie eine Familie. Also die Leute, die kriegen es nicht immer einfach, für einige Leute hier in Berlin einen Job zu bekommen. Die müssen dann wahrscheinlich wegziehen. Also muss ich für die Leute sorgen, dass denen gut geht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum solche eher skurrilen Sachen dann am Ende auch passieren, weil du willst natürlich versuchen, und das ist halt im Konsolenbereich noch viel schlimmer, du willst versuchen, alles zu tun, damit es deiner Familie und deiner Firma halt auch gut geht. Ja, das ist jetzt natürlich sehr weit ausgeholt gewesen, aber ich hoffe, ich habe den Bogen am Ende noch gekriegt.
Wunderbar, ich lasse das einfach mal als Schlusswort so stehen. Christian, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sag es den Menschen nochmal, wie heißt dein komisches Spiel? Warzone Clash of Generals.
Clash of Generals, ja, toll. Es ist, wer Command & Conquer mag und auch sowas wie Clash Royale, der wird auch das Spiel, glaube ich, ganz gut finden. Das ist echt ganz, ganz sehr hübsch und cool geworden. Genau, da könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, was der Typ, der hier die ganze Zeit rumschwadroniert hat, am Ende auch produziert hat.
Genau. Man haben ja gehört, jetzt da hängen Leben von Entwicklern dran, Menschen, für die Christian verantwortlich ist. Ja. Da kann man auch mal einen Blick in dieses Spiel reinwerfen.
Ja, genau. Super, André. Und vielen Dank nochmal für die Zeit. Wie schon gesagt, ist noch ein bisschen ausgeufert, aber das ist ja auch ganz lustig mal.
Eben. Meine Damen und Herren, das war's mit den Anekdoten für diese Woche und nicht nur für diese Woche. Wir machen eine kleine Pause. Die erste Staffel ist durch. Die zweite Staffel startet in ungefähr einem Monat. Bis dahin sammle ich dann neue Anekdoten ein. Das war sozusagen der krönende Abschluss. Christian, ich hoffe, du bist gebührend geehrt, dass du hier sozusagen, ja, hast es noch gerade so geschafft. Euch da draußen vielen Dank, dass ihr Unterstützer dieses Podcasts seid. Und dann hören wir uns so irgendwann Richtung Mitte, Ende Mai wieder. Bis dahin.